Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Marc Marquez dominiert das Rennen in Jerez de la Frontera. Es gibt einen ziemlichen Dreiercrash zwischen Lorenzo Dovizioso und Pedrosa und Philipp Oettl gewinnt das Moto3-Rennen. Das sind die Überschriften über das Rennwochenende der MotoGP, Moto2 und Moto3. Und darüber sprechen wir natürlich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und das mache ich jetzt mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Einmal mit Gerald Dierenberg, der bei jedem Rennen seit letztem Jahr dabei ist. Hallo Gerald.
Servus, hallo.
Und mit dem Kommentator der Moto3 und gleichzeitig auch Redakteur bei motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Ruben, du hast immer das Glück, zu den Orten hinzufahren bzw. hinzufliegen. Jerez de la Frontera im Frühling bei 25 Grad kann man machen, oder?
Du hast recht, da habe ich in der Tat sehr großes Glück. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Wobei wir tatsächlich ja auch dieses Mal wieder Regen hatten. Das hat die MotoGP selber jetzt nicht beeinflusst. Das war am Freitagabend. Aber es ist ganz witzig, weil wir auch ja in Austin und Argentinien auch schon schlechtes Wetter hatten, mindestens an einem Tag jeweils. Und auf dem Papier sind das natürlich immer super Urlaubsorte oder Länder. Die Leute fragen sich immer, wie war Austin, wie war Argentinien? Und dann kommst du zurück und sagst, naja, an zwei Tagen hat es geregnet. Von daher, ja, nee, jetzt in Spanien nur der eine Tag Regen, das war schon mal ein Erfolgserlebnis. Und klar, es ist super gewesen und von der Atmosphäre her natürlich auch nochmal ein Schritt nach vorne. Spanien ist ja bekannt dafür, dass die Tribünen immer voll sind und das ist dann schon nochmal was anderes jetzt gerade dann im Vergleich zu Katar beispielsweise, wo ja dann doch die Zuschauer meistens sehr, sehr überschaubar sind. Also auch die Stimmung war richtig klasse.
Ja, aber du wirst jetzt nicht allzu viel oder du wirst schon Verständnis haben, dass wir nicht allzu viel Mitleid mit dir haben jetzt.
Da habe ich vollstes Verständnis für, da kann ich betreiben.
Sehr gut. Wir hatten ein wirklich spektakuläres Wochenende hinter uns oder haben ein spektakuläres Wochenende hinter uns. Marc Marquez hat mal wieder gezeigt, dass er im Moment the man to beat ist in der MotoGP. Er hat dieses Rennen gewonnen und er hat es sehr, sehr deutlich gewonnen. Und ja, Gerald, wenn du das Rennen bilanzieren wollen würdest, wie würde dann deine Bilanz ausfallen, jetzt ohne jetzt erstmal komplett aufs Rennen zu gucken, sondern einfach mal Bilanz ziehen würdest? Im Moment kann Marc Marquez nicht so richtig jemand das Wasser reichen, oder?
Also er ist absolut der schnellste Mann momentan auf der Strecke und es, wie du richtig sagst, ja, es kommt keiner richtig an ihn heran. Wenn wir jetzt zurückblicken, ja, auf Argentinien, ja, hätte dort der Start funktioniert und hätte nicht diese Konfusion gehabt, wo der Motor ausgegangen ist, hätte er wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Dann hätte er jetzt 3 Siege bei 4 Rennen plus einen zweiten Platz. Und dadurch, dass sich jetzt momentan immer noch kein einziger richtiger Verfolger herauskristallisiert hat, vielleicht jetzt Johann Zarco, okay, aber Dovizioso ist jetzt wieder ausgefallen, bei Yamaha läuft es nicht. Also in der Weltmeisterschaft ist das schon jetzt eine Richtung, ja, wo Marquez jetzt wirklich hier vorne ist und ja, er ist momentan wirklich nicht aufzuhalten, so wie es aussieht, solange er selber keine Fehler macht.
Ja, er macht in den Rennen im Moment keine Fehler. Im Qualifying, da gibt es sicherlich noch so ein bisschen Handlungsbedarf bzw. Optimierungspotenzial bei ihm. Er ist von Platz 5 vorgegangen auf Platz 1 bzw. von Platz 5 gestartet nach dem Qualifying. Ruben, wie hast du das Rennen von Marc Marquez gesehen? Es hat nicht lange gedauert, bis er an der Spitze war und man hat im Moment das Gefühl, er findet noch einen anderen Gang, wo die anderen Fahrer im Moment keinen Gang mehr haben.
Ja, das ist auf jeden Fall so und da würde ich Gerald auch uneingeschränkt zustimmen. Er ist momentan einfach der stärkste Fahrer und ich glaube tatsächlich, das Problem, was Gerald ja auch gerade schon sehr gut beschrieben hat, ist einfach, dass es keinen anderen Fahrer dahinter gibt, der ja wirklich auch in der WM sich so herauskristallisiert als Verfolger. Ich habe das unter anderem auch in meiner Kolumne bei uns am Montag kritisiert, die wir immer am Montag rausbringen nach jedem Rennen, und habe da auch geschrieben, dass Andrea Dovizioso jetzt durch diesen Ausfall, über den wir natürlich später auch noch sprechen müssen, durch diesen Ausfall auch ganz wichtige Punkte einfach verloren hat. Denn das einzige Mittel, um Marc Marquez über die Dauer einer ganzen Saison schlagen zu können, ist es einfach konstant zu sein. Weil wir wissen von Marc Marquez, das haben wir in Argentinien gesehen, er hat immer mal wieder ein Rennen drin, wo er halt auch diese, ja, ob man es jetzt Aussetzer nennen mag oder wie auch immer, aber er hat halt diese Rennen drin, wo er auch mal leer ausgeht. Und wenn man ihn schlagen möchte, dann schafft man das nicht über den reinen Speed, weil da ist er momentan einfach zu schnell. Das heißt, man muss konstant in jedem Rennen punkten. Ja, und Dovizioso fehlen jetzt halt wahrscheinlich dann so 20 Punkte, wenn er Zweiter geworden wäre. Und das wird halt dann auf Dauer richtig teuer. Wir haben jetzt momentan in der WM beispielsweise Maverick Vinales, der eben diese Konstanz bisher mitgebracht hat auf Platz 3, was eigentlich auch nicht mal ansatzweise dem realen Tempo entspricht, weil Vinales nie wirklich schnell war. Aber er hat eben diese Konstanz, er hat bisher noch keinen Nuller, wie man so schön sagt, eingefahren und ist dadurch WM-Dritter. Und genau diese Konstanz bräuchte eben auch ein Dovizioso oder auch ein Rossi hat ja schon einen Nuller eingefahren, ironischerweise ja durch diesen Crash eben mit Marquez. Und da werden jetzt sicherlich die kommenden Wochen entscheidend sein, weil wenn Marquez jetzt weiter seine Rennen gewinnt und dahinter die Verfolger immer mal wieder eben diese Nuller, wie man so schön sagt, drin haben, dann wird er sich auch in der WM relativ schnell absetzen können. Und ich glaube, das Loch, dieses Punkteloch dann wieder zuzufahren, das wird dann richtig schwer.
Gerald, liegt es denn eigentlich nur daran, dass er der beste Fahrer ist oder hat er auch das beste Motorrad? Weil Dani Pedrosa, sein Teamkollege, der kann es ja noch nicht so richtig ausnutzen. Der ist am Wochenende wieder ausgeschieden in diesem Crash und er kann im Moment noch nicht so richtig mithalten. Ist es das beste Material plus der beste Fahrer oder ist es wirklich nur der beste Fahrer gegenüber gleichwertigem Material?
Also ich glaube schon, dass die Honda momentan die Messlatte ist. Vor dem Jerez-Wochenende habe ich gesagt, wenn es alles gut läuft für Honda, dann könnten mit Marquez, Pedrosa und Crutchlow vielleicht sogar drei Honda-Fahrer am Podium stehen. Das hätte auch schon in der bisherigen Saison passieren können, von der reinen Performance her. Man sieht dann aber am Ende, Marquez setzt es halt um. Ja? Crutchlow ist zum zweiten Mal diese Saison gestürzt. Ja? Der hat entweder eine Win- oder Lose-Situation, wenn man es so sehen will, ja, weil entweder wirklich er gewinnt und ist vorne oder er ist im Kiesbett. Und Pedrosa war jetzt wieder mal in so einer Situation verwickelt, seine Performance war gut. Ich glaube schon, dass er aufs Podium gekommen wäre, wenn diese Situation nicht passiert wäre mit diesem Dreier-Crash und vor allem seine Fitness durchgehalten hätte nach der Handgelenksoperation. Also Honda ist schon sehr, 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 sehr stark momentan, aber unter dem Strich ist es Marquez der Einzige, der es dann auch wirklich in Ergebnisse umsetzt.
Marquez hält sich dann auch aus diesem Crash raus, bis auf, ich sage jetzt mal, den Thermas-Clash, den wir ja von vor zwei Rennen dann besprochen hatten. Aber wir müssen natürlich über den Crash sprechen, der dieses Rennen bestimmt hat, zwischen Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa und Andrea Dovizioso. Ruben, du hast das Rennen ja von vor Ort gesehen. Kannst du mal bitte beschreiben, wie dieser Crash vonstatten gegangen ist? Weil letzten Endes muss man sich dann ja auch darüber unterhalten, war der so nötig oder notwendig, dieser Crash? Hätte man sich nicht darauf einigen können oder hätten mit ein bisschen mehr Vernunft dann dieser Crash verhindert werden können? Wie ist dieser Crash abgelaufen?
Also ob der verhindert werden hätte können mit mehr Vernunft, ist schwierig, weil es hat sich jetzt keiner wirklich unvernünftig angestellt. Also es war jetzt nicht, um das mal zu vergleichen, so eine Situation, wie wir sie hatten mit Marquez und Rossi in Argentinien, wo man ja wirklich dann am Ende sagen konnte, okay, das war einfach ein klarer Durchdreher von Marquez. Der Crash ist im Prinzip ja so entstanden, also man darf nicht nur den Crash selber sehen, man muss sich eigentlich schon die gesamten Runden davor anschauen, weil diese Dreierkonstellation, Pedrosa und die beiden Ducati-Piloten, Lorenzo Dovizioso, die sind ja schon mehrere Runden zusammengefahren. Und es war immer so, dass eigentlich die Ducatis vorne waren und Pedrosa dahinter. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Pedrosa war eigentlich schneller, aber er kam einfach nicht vorbei. Und dann hatten wir eben in dieser besagten Kurve die Situation, dass Dovizioso Lorenzo angegriffen hat. Dabei sind dann beide ein bisschen weit gegangen und plötzlich hat sich eben innen dann die Lücke aufgetan für Pedrosa, der sich natürlich gesagt hat, okay, die gehen beide weit, dann fahre ich jetzt innen durch. Das hat wohl Lorenzo in dem Moment nicht gesehen, was er dann später auch logisch erklärt hat, weil ein Motorrad in der MotoGP hat halt keine Rückspiegel, das heißt, er konnte gar nicht sehen, dass Pedrosa da war. Aber das führte halt dazu, dass Lorenzo dann wieder zurückfährt auf die Ideallinie, Es kommt zur Kollision mit Pedrosa, beide fliegen ab und reißen Dovizioso dann direkt noch mit. Also es war nicht so, dass es einen klaren Schuldigen gibt. Es war schon ein Rennunfall, wie es auch die Rennleitung später entschieden hat. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn man, und da bin ich gespannt, ob Gerald das auch so sieht, wenn man einen Schuldigen ausmachen kann, dann ist es für mich am ehesten noch Lorenzo, weil er eben zurückfährt auf die Linie, wo Pedrosa gerade ist, und der kann einfach nirgendwo anders mehr hin.
Ja. Wie würdest du die Situation bewerten, Gerald?
Also ich würde es schwierig beurteilen, da wirklich einen Schuldigen zu finden, weil ich halte es doch eher für eine Rennsituation. Wie Ruhm richtig gesagt hat, die Motorräder haben keine Rückspiegel, ja. Und da gibt es eben dieses ungeschriebene Gesetz zwischen den Fahrern, dass in solchen Situationen eher der Hintermann aufpassen muss, ja, weil er halt sieht, was vor ihm passiert, ja. Lorenzo nach rechts wieder zurückgezogen ist auf die Ideallinie, hat er offenbar nicht geschaut oder nicht mitbekommen, dass das noch Dani da ist, wie auch immer, ja. Er war halt da. Auf der anderen Seite hat Pedrosa gesagt, er ist in voller Schräglage gewesen und konnte nicht sehen, was links neben ihm passiert ist, weil er eben rechts vom Motorrad runtergehängt ist, ja. Als er, der eigentlich dann dahinter war, unter Anführungszeichen, konnte auch nicht sehen, und ich halte das einfach für eine unglückliche Situation im Gesamten, ja. Was ich noch sagen möchte dazu, was interessant ist, wo wir vorher gesagt haben, dass Marquez es einfach umsetzt, ja. Marquez hat nach dem Rennen gesagt, dass es extrem schwer war, den Lorenzo zu überholen, weil auch der Bremse so stark war. Aber Marquez hat es geschafft, ist vorbeigekommen und konnte sich absetzen. Ja. Pedrosa hat es nicht geschafft und musste einfach jede Chance nutzen, um an den Ducatis vorbeizugehen. Und das hat er gemacht und dann ist es so ausgegangen, ja. Also, wie gesagt, auf der einen Seite, Marquez hat es umgesetzt und ich würde schon sehen, dass es einfach eine blöde Situation war.
Blöde Situation, aber man möchte ja dann auch in irgendeiner Weise dann Marc Marquez dann auch Paroli bieten. Und du hast es gerade gesagt, Jorge Lorenzo war so stark auf der Bremse, sagt Marc Marquez. Aber Jorge Lorenzo, dieser Saisonstart, den als schwach zu bezeichnen, ist ja schon fast noch übertrieben. Das ist ja ein komplett verkorkster Saisonstart für Jorge Lorenzo, jetzt mit 6 Punkten aus den ersten 4 Rennen. Hätte da noch in irgendeiner Weise Ruben jemand zurückstecken können, um dann hinterher zu sagen, okay, da ist mir der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach?
Also ich glaube, derjenige, der am ehesten zurückgesteckt hätte, ist derjenige, der in dieser Situation nichts machen konnte, nämlich Andrea Dovizioso. Weil Dovizioso haben wir ja bisher in diesem Jahr eigentlich ja immer genau dafür gelobt, dass er eben relativ clever gefahren ist und sich genau aus solchen Situationen rausgehalten hat. Er hat tatsächlich in der Situation ja eigentlich gar keinen Fehler gemacht. Also natürlich, der Angriff auf Lorenzo war ein bisschen optimistisch, aber zwischen den beiden war alles sauber. Also das Manöver war absolut in Ordnung. Und er ist ja quasi dann nur der unglückliche Dritte, der am Ende noch abgeräumt wird. Also ihn trifft die wenigste Schuld von allen. Ich glaube, Lorenzo, ja, der wollte nicht zurückstecken, was auch nachvollziehbar ist, weil er hatte ja bisher eben erst diese 6 Punkte. Und das war jetzt eigentlich seine Chance zu zeigen, dass er eben auch in diesem Jahr zumindest mit der Ducati aufs Podium fahren kann. Das war bisher sein bestes Rennen, da sind wir uns alle einig. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass er da auch mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs war und eben unbedingt mindestens Dritter werden wollte. Und Pedrosa, ja, also Pedrosa, auch das habe ich in meiner Kolumne am Montag schon geschrieben, er hat halt einfach unfassbares Pech. Also in Argentinien schon nach der Aktion mit Sarko, als er abgeflogen ist, wertvolle Punkte verloren, jetzt hier wieder. Und bei ihm kommt halt noch dazu, dass er ja eh schon mit einer Verletzung gefahren ist und dann fliegt er wieder in hohem Bogen vom Motorrad runter. Da war mein erster Gedanke auch, okay, Punkte hin oder her, hoffentlich hat er sich jetzt nicht nochmal verletzt, weil bei so einem Abflug kannst du dann auch nicht mehr kontrollieren, dass du nicht nochmal auf deine verletzte Hand fällst oder irgendwas. Also glücklicherweise ist ihm da nicht mehr passiert. Das ist vielleicht das einzig Positive, was er am Ende noch aus der Situation rausziehen kann. Aber um nochmal jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass irgendjemand sonderlich viel hätte anders machen können.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Crash, der drei, ich sag jetzt mal Mitfavoriten oder drei Fahrer, die eigentlich vorne in der Gesamtwertung sein möchten, arg zurückgeworfen hat. Und Marc Marquez grüßt von der Sonne, grüßt vom Spitzenplatz und zeigt im Moment, dass er der beste Fahrer ist und hat schon 12 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten. Und das müssen wir jetzt thematisieren. Das ist nämlich Johann Zarco. In seinem zweiten Jahr in der MotoGP hat er jetzt die Gunst der Stunde genutzt, hat er auch die Gunst der Stunde dieses Crash genutzt und ist aufs Podium vorgefahren. Gerald, das war eine ganz, ganz starke Leistung von Zarco.
Ja, definitiv. Ja, also er zeigt dieses Jahr wirklich, dass er zu den Top-Fahrern zählt. Wobei man natürlich auch sagen muss, er ist im Kundenteam, er hat das Motorrad, die Yamaha ihm vor sich stehen. Er muss jetzt keine große Entwicklungsarbeit leisten und kann sich das ganze Wochenende nur darauf konzentrieren, wie fahre ich mit dem Motorrad am allerschnellsten und wie komme ich damit am besten um die Renndistanz. Ja? Also er kann sich komplett auf Setup, Reifen und so konzentrieren, ein Gefühl aufbauen. Und das funktioniert für ihn und für das Tech 3 Yamaha-Team. Während das Zwergsteam einfach komplett verloren zu sein scheint. Ja? Also wenn man sich auch die Hackordnung von den Trainings angeschaut hat, dann hat es teilweise den Anschein gehabt, dass wir haben Honda, Ducati, Suzuki und dann kommt erst Yamaha an der vierten Stelle, ja, von der Hackordnung der Hersteller, zumindest auf dieser Strecke. Und das ist natürlich eine herbe Klatsche einfach für das Werksteam, ja. Vor allem, wenn eben Zarco vorne wegfährt und zeigt, dass es eigentlich ja doch geht, ja, obwohl er natürlich nicht das Rennen auf Platz 2 beendet hätte, wahrscheinlich, wenn jetzt diese Dreierkollision nicht gewesen wäre, aber trotzdem war er wieder vom Werksteam.
Johann Zarco im Moment, also ist im Training ist er, oder nach dem Training war er auf Platz 3, ist dann auf Platz 2 vorgefahren. Ruben, ist das vielleicht auch so ein Zeichen, dass hier in dieser Saison noch mehr geht, als vielleicht nur so ein bisschen der Kronprinz zu sein, um im zweiten Jahr, um das schwierige zweite Jahr dann auch zu überbrücken, sondern dass man vielleicht am Ende des Jahres dann auch einen Platz unter den ersten 3 oder 4 stehen könnte?
Ja, also das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Er fährt das bisher sehr, sehr gut. Er nutzt seine Möglichkeiten, weil was wir dabei auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich, dass er stand jetzt zweimal auf dem Podium in Argentinien und in Jerez. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass beide Ergebnisse natürlich so ein bisschen verdreht sind. Also in Argentinien, okay, da hätte Marquez eigentlich gewonnen. Also der hätte mit Abstand ja normalerweise das Rennen gewonnen. Und jetzt in Jerez war es ja auch wieder so, wenn wir diesen Dreier-Crash nicht gehabt hätten, dann wäre Zarco am Ende Fünfter geworden. So wird es halt dann Platz 2. Aber das soll jetzt gar nicht seine Leistung irgendwie schmälern, weil er hat diese beiden Podestplätze eingefahren. Im Gegensatz zu den beiden Werkspiloten, die jeweils bisher erst einmal auf dem Podium standen. Insofern macht er da bisher einen super Job und wenn er weiter so konstant fahren kann, was ich ihm durchaus auch zutraue, warum nicht am Ende Top 3 in der WM? Das ist durchaus möglich, ja.
Ich möchte hier noch gern was hinzufügen, ja. Wir haben vorhin über Konstanz gesprochen, ja. Und Zarco ist jetzt zu Beginn seiner zweiten MotoGP-Saison und er hat in seiner gesamten MotoGP-Karriere einen einzigen Ausfall und das ist sein erstes Rennen gewesen. Seither ist er immer ins Ziel gekommen und immer in den Punkterängen, ja, und nur dreimal nicht in den Top 10.
Das ist stark.
Das ist eine Leistung, die gigantisch ist, ja. Und deswegen glaube ich, dass hier, wenn er das fortsetzen kann, ich meine, wir haben bei diesem Dreier-Crash gesehen, wie schnell du etwas vermittelt sein kannst und bist draußen, ja. Aber wenn er diese Konstanz weiter zeigen kann, dann ist das sehr, sehr beeindruckend und dann kann er in der WM durchaus in den Top 3 sein. Und jetzt kommt sein Heimrennen in Le Mans. Was glaubst du, was dort los sein wird? Ja, die Franzosen, die haben einen neuen Superstar im Motorsport, ja. Und er selber sagt, ja, er träumt auch davon, dass er dort vielleicht gewinnen kann. Er ist im Vorjahr Zweiter gewesen. Und ich traue ihm das zu, ja, weil die Strecke eigentlich eine Yamaha-Strecke ist. Und wenn Marquez schlau ist und sieht, dass Zarco hier alles tut, um zu gewinnen, dann sollte Marquez den Zarco da gewinnen lassen, dann ist er happy, ist dann vielleicht in zukünftigen Rennen nicht nur so aggressiv bei Überholmanövern. Und man muss clever sein, ja, und das ist momentan Zarco auf jeden Fall und nutzt eben auch die Gelegenheiten.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Aber Gerald, wo wir gerade bei dir sind, du hast eben schon Yamaha angesprochen, Vinales und Valentino Rossi, die beide nun wirklich keinen guten Saisonstart haben. Valentino Rossi hier auf Platz 5 vorgefahren, Vinales auf Platz 7 in diesem Rennen in Jerez de la Frontera. Wenn man auf die Gesamtwertung guckt, Maverick Vinales sogar noch auf Platz 3, noch keinen Ausfall gehabt, Valentino Rossi auf Platz 6 und trotzdem kann das nicht befriedigend sein für das Yamaha-Team. Was läuft da falsch im Moment deiner Meinung nach?
Also es ist schwierig zu beurteilen, was falsch läuft. Es ist vor allem schwierig zu beurteilen, warum sie seit fast einem Jahr die gleichen Probleme haben und sie nicht lösen können. Also je wärmer es wird, desto mehr Probleme haben sie mit Grip. Vinales war vor allem extrem genervt und sagt, er hat seit 10 Monaten die gleichen Probleme. Er macht fahrerisch alles, aber es verbessert sich nichts. Ja? Rossi war natürlich auch schlechter gelaunt, ja, weil er eigentlich sieht, ja, es wird sehr, sehr schwer, dass er in diesem Jahr überhaupt ein Wort um den WM-Titel reden kann. Ja. Yamaha hat jetzt auch schon seit fast einem Jahr keinen Sieg mehr eingefahren. Also die Situation ist bei denen wirklich nicht rosig. Jetzt kommt, wie gesagt, mit Le Mans eine Strecke, wo sie im vergangenen Jahr gewonnen haben. Vinales hat gewonnen und hat sich duelliert in der letzten Runde mit Rossi, bis dann Rossi gestürzt ist. Also es hätte ein Yamaha-Doppelsieg werden können. Zarco ist dann Zweiter geworden, also es war dann eher ein Yamaha-Doppelsieg. Aber wenn es da in Le Mans auch nicht läuft, ja, dann kann auch eventuell da eine Krise im Team ausbrechen, ja, weil es wird schon Druck gemacht auf das Management, weil wenn ein Hersteller, der so erfolgreich ist und so viel Erfahrung hat und immer reagieren konnte, seit einem Jahr einfach keine Lösung findet, ja, dann wird dann irgendwann einmal auch hinter den Kulissen nachgefragt werden.
Lynn Jarvis ist da das Stichwort hinter den Kulissen bei Yamaha. Und ich gebe zu, ich bin ein großer Fan bei dem Motorsporttotal.com von euren Kolumnen, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Ruben, du hast die Kolumne geschrieben und du hast gefühlt das halbe Fahrerfeld in diesem Rennen genommen, plus Lynn Jarvis von Yamaha. Er gehört auch für dich zu den Gesichtern, die am letzten, oder zu den Typen, die am letzten Wochenende am schlechtesten geschlafen haben. Wer war sonst noch drin in deiner Kolumne?
Genau, es gab diesmal relativ viele Verlierer. Über Dani Pedrosa, den in meinen Augen vielleicht größten Verlierer, nicht nur dieses Rennen, sondern eigentlich ja der ersten 4 Rennen, haben wir ja gerade hier auch schon gesprochen, genauso wie über die beiden Ducati-Piloten. Den Jarvis natürlich, klar. Und dann habe ich mich doch für Bradley Smith entschieden, weil natürlich an diesem Wochenende nicht nur das Rennen im Mittelpunkt stand, sondern es hat sich auch auf dem Transfermarkt einiges getan. Johann Zarco wird nächstes Jahr für KTM fahren, dort im Werksteam an der Seite von Paul Espargaro. Und das heißt mit anderen Worten natürlich, dass Bradley Smith bei KTM jetzt raus ist. Das ist nicht sonderlich überraschend. Das hatte sich eigentlich schon seit Mitte letzten Jahres abgezeichnet. Aber jetzt ist es halt offiziell. Und ja, das heißt natürlich für Bradley Smith, dass es für ihn jetzt in den letzten Rennen, na gut, was heißt letzten Rennen? Wir haben ja erst 4 gefahren, aber halt in der restlichen Saison geht es jetzt für ihn wirklich nur noch darum, irgendwie gute Leistungen zu zeigen, um sich da dann jetzt halt bei einem anderen Team zu empfehlen, weil die eigentliche Arbeit, die KTM momentan macht, die sind ja komplett noch im Modus Entwicklungsarbeit. Für die geht es ja momentan noch nicht darum, Rennsiege einzufahren. Die entwickeln ja momentan. Und da wird sich Smith natürlich jetzt auch hinstellen und sagen, naja gut, also warum soll ich jetzt für euch das Motorrad entwickeln, wenn ich nächstes Jahr eh nicht mehr drauf sitze? Also generell das ganze Thema Transfers, das wird uns, glaube ich, in den kommenden Wochen noch sehr, sehr viel begleiten.
Ja, wir werden es dann auch in den kommenden Wochen, in unseren kommenden Sendungen dann hier dann sicherlich auch nochmal ansprechen. Aber Gerald, ein Name, den ich so ein bisschen vermisse in der Kolumne von Ruben, das ist Cal Crutchlow. Der hatte einen perfekten Saisonstart und ist jetzt zweimal abgeflogen, beziehungsweise hat zweimal das Ziel nicht erreicht. Ist da eventuell auch so ein bisschen, dass man sagen muss, okay, das war schon enttäuschend in den letzten 2 Rennen, weil, wie gesagt, die ersten 2 Rennen von ihm waren super, mit dem Sieg sogar noch.
Ja, bei Cal ist es eh, wie wir vorher gesagt haben, entweder er gewinnt und ist vorne dabei und ein Superstar, oder er wird irgendwo 8er, ein schlechtes Rennen, oder er stürzt. Ich glaube, er hat jetzt auch in den letzten beiden Rennen durch die Stürze ein bisschen zu viel riskiert, weil er nach dem Sieg gesehen hat, hey, ich kann vorne mitfahren. Und er zeigt ja in den Trainings auch, dass er die Pace hat, ja. Vielleicht nicht mit Marquez mitzuhalten über die gesamte Renndistanz, aber direkt dahinter zu sein, ja. Und nach Amerika, wo er gestürzt ist, hat er gesagt, ja, aber ich bin kein Fahrer für den 6. Platz in diesem Jahr. Ich kann auf jeden Fall immer ums Podium fahren, was von Trainingszeiten her auch stimmt. Aber im Rennen hat er es jetzt zweimal überhaupt nicht umgesetzt. Und eben der Sieg in Argentinien, der natürlich super herausgefahren war, kam natürlich auch durch die Umstände mit Marquez zustande. Ja, weil wenn Marquez in der ersten Linie gar nicht die Durchfahrtsstrafe bekommen hätte in Argentinien, dann hätte er das Rennen wahrscheinlich mit einer halben Minute Vorsprung gewonnen, so schnell wie der war. Ja. Hm. Also, ja, Crutchlow muss halt jetzt wirklich Ergebnisse liefern. Ja. Also er hat den Speed, ja, nur du musst es umsetzen. Wie gesagt, da sind wir da, was wir schon am Anfang gesagt haben, Marquez setzt es halt um. Ja, und das macht kein Crutchlow, das macht Pedrosa nicht, ja. Ja, und viele andere Fahrer hat jetzt Honda gar nicht, ja.
Ja, wenn ich da gerade noch einhaken darf, auch bei Crutchlow sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, was sich jetzt ja wie ein roter Faden durch die ganze Sendung eigentlich zieht, weil auch da ist es halt am Ende wieder das Thema Konstanz. Weil dieser Sieg in Argentinien, der ist für Crutchlow natürlich punktuell ein super Erfolg gewesen, aber die letzten beiden Rennen, also die beiden Rennen nach seinem Sieg, ist er eben leer ausgegangen und das ist er in den Top 10 in der WM der einzige Fahrer, der sogar schon zweimal keine Punkte geholt hat. Und liegt deshalb unter anderem auch hinter einem Valentino Rossi, obwohl er ja, wie wir gerade festgestellt haben, eigentlich das deutlich bessere Material hat. Aber es bringt ihm halt nichts, wenn er ein Rennen gewinnt und danach zweimal leer ausgeht. Er muss eben, wenn er um die WM mitfahren möchte oder zumindest um die Top 3, einfach diese Konstanz zeigen, wie sie beispielsweise ein Johann Zarco hat.
Es ist, ja, dass das Zauberwort heißt Konstanz nach diesem Rennen in Jerez de la Frontera. Und die Konstanz zeigt im Moment, bis auf den einen Ausfall, der dann auch erklärbar war, Marc Marquez, und deswegen führt er mit 12 Punkten Vorsprung vor Johann Zarco, der auch Konstanz zeigt. Maverick Vinales zeigt die Konstanz auch, viermal angekommen, viermal in den Punkten, aber dann halt noch nicht gut genug, bis auf den einen zweiten Platz dann in Austin. Was passiert jetzt die nächsten zwei Wochen? Wer hat was zu tun, Ruben? Weil mir scheint, dass die Teams alle ganz schön viel zu tun haben und sich alle so ein bisschen schütteln müssen, bis vielleicht dann auf Marc Marquez und Johann Zarco.
Das ist eine Frage, die würde ich vielleicht lieber an Gerald weitergeben, weil ich zugeben muss, dass ich gestern noch nicht die Zeit hatte, diesen Test, der momentan stattfindet in Barcelona, genau zu verfolgen. Also es wird ja momentan wieder getestet, auch also es sind nicht alle Teams da, beziehungsweise alle Hersteller, aber viele. Vielleicht hat Gerald da gestern schon mal ein bisschen genauer hingeguckt, wer was ausprobiert hat.
Ja, Gerald.
Ja, also Honda hat eine neue Aerodynamikverkleidung gezeigt in Jerez gestern. Man wird jetzt abwarten, ob sie es schon beim nächsten Rennen einsetzen werden, könnte ich mir für Le Mans vorstellen, weil du dort mehrere Schikanen und Stop and Go hast, wo du beim Herausbeschleunigen wieder Angriff aufs Vorderrad bekommen möchtest. Das war eigentlich die interessanteste neue Entwicklung gestern beim Test. Spannend ist auch, dass Ducati und Aprilia nicht dabei waren. Die werden noch diese Woche in Mugello testen und sich aufs Italienrennen, aufs Heimrennen vorbereiten. Okay, Aprilia hat jetzt wieder Probleme gehabt mit dem Motor, die sind noch in Entwicklungsphase und man wünscht ihnen langsam, dass es einmal besser läuft bei ihnen. Aber für Ducati ist der Test natürlich extrem wichtig, weil Mugello ist das absolute Highlight der Saison und findet dann direkt nach Le Mans statt. Und Dovizioso hat dort gewonnen und wir wissen, dass sein Sieg im Vorjahr die Saison erst so richtig angelaufen hat und gestartet hat und Dovizioso dann echt eine riesen Erfolgswelle gestartet hat. Also für Ducati wird dieser Mugello-Test sehr, sehr, sehr wichtig sein, der leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Also wir wissen nicht, was sie dort machen werden. Yamaha hat keine Lösung gefunden für die Probleme. Ja, Vinales war gestern ziemlich angepisst, muss man sagen. Ja, der hat Ich habe gestern, wie ich mir sein Gesicht und seine Aussagen angehört habe, mir gedacht, er bereut langsam, dass er gar nicht bei Suzuki ist. Ja, weil in unserer ganzen Analyse haben wir eigentlich ganz vergessen, ja, dass Iannone jetzt wieder aufs Podium gefahren ist und in der WM der beste Italiener ist. Ja, wer hätte das vor eineinhalb Monaten gedacht?
Ja. Ja, also wirklich eine sehr, sehr komische Situation, in der wir im Moment stecken, in der MotoGP, aber es ist ja auch interessant. Nur das einzige Problem, was ich im Moment sehe, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Marc Marquez daraus eine ziemliche One-Man-Show wird, Ruben. Ist das eine berechtigte Sorge meinerseits?
Die ist absolut berechtigt. Das ist ja was ich zu Beginn der Sendung auch schon mal kurz angesprochen habe, dass es jetzt wirklich in den kommenden Wochen für die Verfolger, wen auch immer man dazu zählt, also Dovizioso muss man dazu zählen, eigentlich ja auch die beiden Yamaha-Piloten, auch wenn sie punktemäßig jetzt ein bisschen weg sind. Aber es ist eigentlich auch egal, über wen wir jetzt hier sprechen. Fakt ist, alle, die hinter Marc Marquez sind, müssen jetzt anfangen zu punkten. Und die dürfen nicht diese Lücke zu groß werden lassen. Also ein Vinales ist jetzt zum Beispiel 20 Punkte hinten, ein Dovizioso schon 24 Punkte. Und wir wissen, 24 Punkte ist fast ein kompletter Rennsieg. Und wenn dieses Loch zu Marquez einfach zu groß wird jetzt in den kommenden Wochen, dann kann es wirklich sein, dass er mit einer Führung von 50, 60 Punkten in die Sommerpause geht. Und dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, dass man ihn dann in der zweiten Hälfte noch abfangen kann.
Dazu würde ich gerne noch was sagen. Mhm. Wenn wir uns an 2014 erinnern können, wo der Marquez die ersten 10 Rennen gewonnen hat, dann sieht es auf dem Papier nach einer extremen Dominanz aus, aber er hat die meisten Rennen erst in den letzten Runden für sich entscheiden können. Und jetzt hatten wir 2 Rennen, wo er nach einer Anfangsphase, wo er die Überholmanöver sehr bedacht gesetzt hat, ist er einfach weggefahren. Und Argentinien war da schon ein Wendepunkt, ja, dass wo er eben auch schon in Austin gesagt hat, ja, er möchte sich aus allem raushalten, Argentinien hat seine Taktik verändert und wenn er jetzt wirklich wegfahren kann, dann macht das. Ja. Und das, ich befürchte, ja, für die Spannung, ja, die wir oft jetzt vielleicht gar nicht haben werden, dass das jetzt noch einige Rennen geben wird, wo er sich in den ersten Runden, in dem ersten Renndrittel die Führung sichert und dann wegfährt und sagt, ich will euch einfach nicht mehr sehen, ich will nicht mehr mit euch kämpfen, es ist schlecht für die Show. Er hat auch vorgestern nach dem Sieg gesagt, ja, es tut ihm leid, es ist nicht toll für die Show, aber das muss er jetzt einfach machen, ja. Und da kann Argentinien der Wendepunkt gewesen sein, dass wir viele unter Anführungszeichen langweilige Rennen sehen werden, weil Marquez einfach vorne wegfährt, ja. Hm.
Also, ich mache Marquez keinen Vorwurf, wenn er die Chance hat, wegzufahren, dann soll er das tun und dann zeigt er auch, dass er im Moment der beste Fahrer ist und wahrscheinlich dann auch das beste Material hat. Das war die MotoGP. In 14 Tagen geht es weiter und was Gerald vorhin schon gesagt hat, es geht in Frankreich weiter und es geht in Le Mans weiter beim Johann Zago Heim Grand Prix. Und auch dann werden wir natürlich darüber sprechen, was dort vorgefallen ist, beziehungsweise wie das Rennen abgelaufen ist.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wir haben allerdings auch noch 2 Rennen in der Moto 2 und Moto 3 und heute durchbrechen wir den Rhythmus mal ein bisschen und gehen in die Moto 3 als erstes, weil wir müssen über den Sieg von Philipp Oettl sprechen. Und gibt es einen besseren Ansprechpartner für die Moto 3 als Ruben Zimmermann? Nein, es gibt ihn nicht. Er kommentiert diese Rennen für Eurosport und hat deswegen dann auch seine komplette Konzentration auf dieses Moto 3 Rennen gelegt. Ruben, Philipp Oettl gewinnt das Rennen in Jerez de la Frontera. Hast du das vorher gedacht? Und zweitens, wie ist der Sieg zustande gekommen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, gedacht, nein. Also was man schon am Wochenende gesehen hat, war, dass Philipp Oettl schnell war. Also es ist nicht so, dass dieser Sieg jetzt komplett aus dem Nichts kam. Er ist ja aus der ersten Reihe auch gestartet, hatte schon ein sehr gutes Qualifying mit Platz 2. Und er war ja auch in Austin schon relativ nah dran, zumindest am Podium, hat da auch schon ein sehr starkes Rennen gezeigt. Also dieser Aufwärtstrend bei Philipp Oettl, der war durchaus erkennbar. Dass es am Ende zum Sieg reichen würde, muss ich zugeben, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen, aber ich glaube, das haben auch nur die allerwenigsten. Wie ist es zustande gekommen? Tatsächlich, wir haben gerade in der MotoGP über diesen großen Dreier-Crash gesprochen. In der Moto3 gab es tatsächlich eine sehr ähnliche Situation. Es war nämlich so, dass es auch zu einem Zeitpunkt übrigens, wo Philipp Oettl schon in Führung lag, dass es da auch einen sehr großen Crash gab, bei dem sich im Prinzip alle WM-Favoriten gegenseitig abgeräumt haben, beziehungsweise abgeräumt wurden, denn es gab anders als in der MotoGP in diesem Fall eindeutig einen Schuldigen, und zwar Aaron Canet, der hat sich total verschätzt, hat viel zu spät gebremst und hat dann einfach Jorge Martin und Enea Bastianini gleich noch mit abgeräumt. Toni Arbolino war auch noch drin verwickelt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir vor diesem Zeitpunkt, vor diesem Crash, eigentlich eine Spitzengruppe hatten, die runterging. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube bis zu Platz 17, 18, da gab es fast keine größere Lücke. Aber durch diesen Crash, der hat dann alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und die beiden großen Profiteure, das waren eben zum einen Philipp Oettl und zum anderen Marco Bezzecchi, weil die beiden genau vor dieser Crash-Gruppe gefahren sind zu dem Zeitpunkt. Und dahinter war natürlich dann auch ein bisschen Chaos und plötzlich hatten die beiden einen sehr, sehr großen Vorsprung und haben dann den Sieg am Ende eben unter sich ausgemacht. Und ja, also Philipp Oettl hat das sensationell gemacht. Er hat es in der letzten Runde dann von vorne weggefahren. Bezzecchi hat hinter ihm alles versucht, noch vorbeizukommen, aber Oettl hat das super clever gemacht, hat Bezzecchi auch in dieser berühmten letzten Kurve in Jerez, auf die es schon so oft angekommen ist, keine Chance mehr gelassen, hat das richtig souverän gemacht und hat dann endlich ja den Bann gebrochen in seinem 91. Rennen, endlich sein erster Grand Prix-Sieg und das am Ende dann auch hochverdient.
Mhm. Aber können wir davon sprechen oder können wir vielleicht davon ausgehen, dass das in Zukunft dann auch weitere gute Ergebnisse gibt von Philipp Oettl, weil er hatte einen schwierigen Start in die Saison mit 2-0ern in den ersten beiden Rennen, dann jetzt der Sieg, oder ist das einfach nur diesem Freak-Unfall von Martin Canet und Bastianini geschuldet?
Also der Unfall hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, aber das bringt ja nichts im Endeffekt darüber zu diskutieren, wie es ansonsten ausgegangen wäre, weil das weiß keiner. Vielleicht hätte er gewonnen, vielleicht wäre er dann wie in Austin sonst wieder Fünfter geworden, das weiß man nicht. Fakt ist, er hat das Ding gewonnen und ich denke tatsächlich schon, dass das psychologisch jetzt für ihn auch ein Befreiungsschlag sein könnte. Also er ist ja auch in Katar und Argentinien eigentlich nicht unbedingt schlecht gefahren. In Katar hatte er das Pech, von Darren Binder abgeräumt zu werden, sehr früh im Rennen. In Argentinien hat er sich dann einfach verzockt bei der Reifenwahl. Und wie gesagt, Austin war ja dann schon der Aufwärtstrend am Ende für ihn mit Platz 6, als er ebenfalls schon sehr, sehr gut gefahren ist, lange ums Podium mitgekämpft hat, bis zur letzten Runde, um genau zu sein. Ja, und jetzt in Spanien ist er eben dann diesen letzten Schritt auch nochmal gegangen. Und ja, wir haben das ja schon bei anderen Fahrern erlebt, dass dann plötzlich dieser Knoten eben platzen kann, sobald du einmal merkst, hey, ich kann gewinnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Moto3 sprechen, Jorge Martin hat letztes Jahr das Finale gewonnen in Valencia. Das war sein erster Sieg überhaupt. Und dann ist er in diesem Jahr gleich mal mit zwei weiteren Siegen in drei Rennen gestartet. Hm. Also das kann durchaus sein, dass das auch bei Philipp, und das hoffen wir natürlich, jetzt eben auch diesen Effekt hat, dass er plötzlich merkt, hey, ich kann's. Und dass er jetzt dann eben gleich auch in Le Mans das nächste gute Ergebnis folgen lässt. Muss nicht unbedingt direkt wieder ein Sieg sein. Ich glaube, das kann man in der Moto3 eh nicht erwarten. Dazu ist es da zu eng. Aber zumindest, dass er wieder vorne mitfährt, wieder aufs Podium mitkämpft, und dann kann das für ihn eine sehr, sehr gute Saison noch werden.
Auf jeden Fall haben wir in der Moto3 ein relativ spannendes Rennen in der Gesamtwertung. Wir haben Marco Bezzecchi, der jetzt hier in Jerez in den Platz 2 erobert hat, auf Platz 1 in der Fahrerwertung vor Jorge Martin und Aaron Canet, die in den Unfall verwickelt werden. Dann Fabio Gianantonio und dann Philipp Oettl auf Platz 5. Enea Bastianini ist auf Platz 6. Also, wir werden noch eine ganze Menge Spannung wohl in dieser Moto3 haben. Ein sehr viel engeres Rennen beziehungsweise einen Dreikampf kann man eventuell im Moment in der Moto2 dann vermuten. Lorenzo Baldassare gewinnt das Rennen in Jerez vor Miguel Oliveira und Francesco Bagnaia. Bagnaia führt in der Gesamtwertung mit 73 Punkten, allerdings nur noch 9 Punkte vor Baldassare und Oliveira. Die drei machen im Moment die ersten drei Plätze unter sich aus. Gerald, wie ist das Rennen in der Moto2 gelaufen?
Also im Prinzip hat man schon im Training gesehen, dass Baldassare extrem schnell ist, extrem gute Pace fahren kann. Und er hat das auch im Rennen umgesetzt und absolut verdient gewonnen. Es war jetzt ein zweiter Grand Prix-Sieg. Und insgesamt in der Moto2 ist ein erster fürs Pons-Team in diesem Jahr und absolut starke, verdiente Leistung. Am überraschendsten fand ich die Trendwende von KTM, weil Miguel Oliveira war im Training einfach echt schlecht unterwegs. Er war die meiste Zeit irgendwo auf Platz 10, 12 herumzufinden und hat dann vielleicht nochmal eine schnelle Runde rausgebracht, aber sonst waren KTM einfach nicht wirklich schnell unterwegs, ja, vor allem das Werksteam. Und wir wussten im Vorfeld, dass KTM speziell in der zweiten Rennhälfte recht gut mit dem Reifen umgehen und Reifen schonen kann. Nur im Training war davon absolut nichts zu sehen. Und dann Miguel Oliveira hat einen Bombenstart und ist super nach vorgekommen, hat sich an Baldassare angehängt, aber hat ihn einfach nicht bekommen. Ja, aber trotzdem Platz 2 nach einem absolut schlechten Training ist echt eine starke Leistung. Bagnaia ist als Dritter wieder dabei. Wir haben jetzt heute sehr, sehr viel über Konstanz gesprochen. Er hat zwei Rennen gewonnen in diesem Jahr. Jetzt ist er Dritter. Ja, war in allen Rennen im Ziel. Deswegen führt er die WM an. Ja, und ich glaube, der größte Verlierer hier an diesem Wochenende war Alex Marquez, weil erstens sein Heimrennen. Er ist wieder sehr, sehr schnell unterwegs gewesen im Training. Und dann ist er einfach gestürzt im Rennen. Ja, Fehler. Ja, an dritter Stelle liegend. Ob er mit Balasar geknackt hätte, glaube ich eher nicht, ja, aber Podestplatz wäre auf jeden Fall drinnen gewesen. Und Marc Marquez stürzt oft im Training, aber eigentlich nie im Rennen. Und bei seinem Bruder ist es fast umgekehrt, ja, der stürzt im Training kaum, aber dafür oft im Rennen. Ja. Also für Alex Marquez war das echt jetzt nicht gut, ja, hier wieder zu stürzen, ja, weil in der WM hat er jetzt schon 26 Punkte Rückstand und die musste mal aufholen. Ja. Ja, vor allem wenn Bagnaia so cool und konstant fährt. Und Bagnaia hat für nächstes Jahr einen MotoGP-Vertrag schon in der Tasche. Der hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Der kann in Ruhe den WM-Titel in Angriff nehmen. Ja. Bei Alex Marquez wissen wir noch nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ja. Bleibt er überhaupt im Marc VDS-Team? Steigt er in die MotoGP auf? Jetzt sind die Wochen der Gespräche. Ja. Das kommt zusätzlicher Druck auf dich zu. Und ja, also bei den nächsten Rennen muss der Alex wirklich abliefern. Stark erwähnen würde ich Marcel Schröter mit Platz 7.
Genau.
Er hatte die Bänderverletzung in der linken Schulter. Und dass er hier überhaupt gefahren ist, Hut ab. Ja. Also ich hätte gedacht, dass er im Training zwar fahren wird, vielleicht auch ein, zwei schnelle Runden zeigen kann, aber dass er die Renndistanz dann wirklich übersteht mit einem Bombenstart. Ja. Ich meine, er ist durch eine Strafe von Platz 20 losgefahren, ja, und war nach der ersten Runde, glaube ich, schon 13. und ist dann weiter nach vorne gekommen. Also das war echt ein starkes Rennen. Ja, da kann man wirklich nur den Hut vor ihm ziehen. Und cool war auch die Vorstellung von Lukas Tulovic, der sein allererstes Rennen gefahren ist. Er ist für den verletzten Dominik Eggeter im Kiefer-Team eingesprungen. Und er hat sich wirklich von Training zu Training gesteigert. Die Rundenzeiten sind besser geworden. Er ist nicht gestürzt, er hat keinen Schrott abgeliefert. Und einige Fahrer hinter sich gelassen, wie in Hector Gaso, der zum Beispiel bei Tech 3 für den verletzten Gardner eingesprungen ist. Die zwei fahren in Spanien in der Moto 2 gegeneinander, ja, also das sind dort Gegner und die hat er locker im Griff gehabt, ja, mit der KTM. Und das war ein richtig, richtig toller Einstand. Ja. Am Ende ist er 20. geworden. Hört sich jetzt vielleicht nicht so toll an, ja, aber und hat auch keine Punkte bekommen dafür. Aber insgesamt war seine Vorstellung doch sehr, sehr gut. Ja. Also wir können hoffen, dass er vielleicht im nächsten Jahr wirklich einen Stammplatz bekommt in der Moto 2, weil ich glaube, verdient hat er sich. Ja. Also die Anzeichen vom Talent hat er auf jeden Fall gezeigt.
Ja, auf jeden Fall, Marcel Schröter, du hast es gesagt, mit einer sehr, sehr guten Leistung, das hätte ich auch noch ansprechen wollen. Und wir haben im Moment einen sehr spannenden Dreikampf und Alex Marquez, der halt leider häufiger vom Motorrad fällt, der im Moment mit dem Salto Nullo dann dieses Wochenende nicht punkten konnte. Ruben, Abschlussfazit, wie war das Wochenende? Für einen Europastart fand ich das extrem spektakulär. Wie fandst du's?
Ja, ich glaube, so kann es ganz gerne weitergehen. Tatsächlich an der Spitze, muss man sagen, hatte die Moto3 tatsächlich das spannendste Rennen zu bieten, weil in der Moto2 hatte man sich dann doch relativ schnell sortiert, eigentlich zum ersten Mal in diesem Jahr. Ansonsten ging es in der mittleren Klasse häufiger bis zum Schluss auch noch spannender zu. In der MotoGP hatten wir diesen richtig spannenden Kampf um Platz 2, bis sie dann halt letztendlich alle abgeflogen sind. Ich teile da tatsächlich deine Sorge so ein bisschen, dass wir das in dieser Saison vielleicht noch das ein oder andere Mal sehen werden, dass Marc Marquez eben vorne einsam seine Runden dreht. Aber gut, das werden wir jetzt abwarten müssen. Es war auf jeden Fall ein guter Europa-Auftakt.
Wie ist dein Fazit, Gerald?
Ja, definitiv. Also wir haben spannende Rennen gesehen, turbulente Rennen gesehen, Kollisionen in der Moto3, ja, auch in der MotoGP ein Crash, mit dem man nie gerechnet hätte und sowas sieht man nicht alle Tage. Also es ist turbulent, unterhaltsam losgegangen und so kann es weitergehen.
Übernächstes Wochenende geht es weiter in Frankreich. Le Mans ist dann das Heimrennen von Johann Zarco, wir haben es jetzt zweimal erwähnt. Dann werden wir auch hier wieder in der Sportschau auf meinsportradio.de darüber berichten. Das waren Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von motorsporttotal.com. Ruben Zimmermann dann auch noch Kommentator für Eurosport für die Moto3-Rennen. Vielen Dank euch beiden, hat mir großen Spaß gemacht.
Sehr gerne. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf ikea.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.